Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und es ist ganz schön schwer, nicht mitbekommen zu haben, dass heute das nächste Kapitel in der Vermarktung von Elvis Presley aufgeschlagen wird. Ja, Sie erinnern sich, ne? Elvis Presley. Der Regisseur Baz Luhrmann und sein Elvis-Film machen das möglich. Es ist halb Biopic, halb Luhrmann-Spektakel und soll die nächste Generation für den King of Rock'n'Roll einvernehmen. Die Musik, also der Soundtrack, der im Film zu hören ist, spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Und darüber will ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Martin Böttcher. Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe mal reingeguckt. 36 Songs gehören zu diesem offiziellen Soundtrack. Da müssen wir natürlich erstmal einen hören. Hier ist der Tupelo Shuffle. Don't tiptoes, don't hug them. Ja, definitiv nicht Elvis, aber aus dem Elvis-Soundtrack. Sway Lee und Diplo mit dem Tupelo Shuffle. Sway Lee, kalifornischer Rapper und Sänger, Diplo, DJ, Remixer und Produzent, der auch durch das schamlose Ausschlachten von bereits bestehender Musik und Trends bekannt geworden ist. Martin, was steckt dahinter, so mit Elvis und seiner Musik umzugehen?
Also das ist der Versuch, Elvis für neue Generationen aufzubereiten. Der Film ist ja angelegt als so eine Art PR-Kampagne für Elvis und auch natürlich, um ihn zu modernisieren. Und vielleicht ist das beabsichtigt, vielleicht auch einfach nur ein schöner Mitnahmeeffekt, so aus Sicht der Elvis-Erben und der Elvis-Verwertungsgesellschaft. Elvis wird mit dieser Aufbereitung und Verschnipselung ja TikTokisiert, so nenne ich das mal. Also er funktioniert auf diese Art dann auch bei diesem so wichtig gewordenen Videoplattform-Dings. Und Elvis wird entstaubt. Die 50, 60, 70 Jahre alten Songs sind dafür dementsprechend modernisiert worden. Man darf dabei nicht vergessen, Elvis taucht ja regelmäßig in dieser Forbes-Liste der meistverdienenden toten Musiker auf. 2021 sollen 30 Millionen Dollar mit dem toten Elvis eingenommen worden sein. Und so eine Cash-Cow, die muss natürlich immer wieder so mit neuen Ideen am Laufen gehalten werden. Der Film macht das, aber eben auch diese, nun ja, ich nenne es mal kreative Neubearbeitung der Musik.
Tja, was würdest du sagen? Darf man Elvis so remixen und verhackstücken und letztlich auch entfremden?
Also es gibt überzeugte Elvis-Fans, die das wahrscheinlich für ein Sakrileg halten. Für die ist Elvis ein Heiliger und die Musik entsprechend unantastbar. Aber diese Art von Fans, die spielt ja gar keine große Rolle mehr für die Vermarktung von Elvis. Denn diese Fans, die haben ja alles, ne? Alle Alben, alle Songs, alle Extra-Ausgaben. Und außerdem, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele von diesen so überzeugten Fans. Wenn man die mal so außer Acht lässt, dann darf man das nicht nur, den Elvis jetzt so neu zu interpretieren, sondern man muss das natürlich, wenn man diese Cash-Cow weiter so am Laufen halten möchte. Und diese Remix-Aktion, diese Neuerfindung, die ist ja auch sorgfältig vorbereitet worden. Wenn wir uns mal die Geschichte der Vermarktung vom lebenden Elvis und vom toten Elvis angucken, dann kann man da so verschiedene Phasen erkennen. Also vor seinem Tod, vor 1977, da hat Elvis etwa 60 Originalalben aufgenommen, über 700 Songs. Und nach dem Tod, da kamen dann erst so Traueralben heraus, also Tribute to Elvis, Our Memory of Elvis. Dann in der späteren Phase gab es so Compilations mit Number One Hits oder Greatest Love Songs. Und dann, um eben diese Fans weiter zu bedienen, so unveröffentlichtes, das war ganz oft so ein neuer Song, zusammengepackt mit 12 anderen schon Bekannten, als Album verkauft und die Fans haben das dann natürlich gekauft. Ja, und vor 20 Jahren, tatsächlich 20 Jahre ist das schon her, da gab es dann das erste Mal so die ersten Remixe. Das war auch damals schon umstritten, A Little Less Conversation im Junkie XL Remix. Elvis geremixed, hat man sich damals so gefragt, für die wahren Fans inakzeptabel. Aber das hat letztendlich den Grundstein gelegt für diesen Soundtrack jetzt, der die Neuerfindung zum Teil ziemlich radikal angeht. You ain't nothing but a dog, play it, I get it. Frog, play it, I get it. Understand, understand. You ain't the man, you ain't the man. You ain't nothing but a dog, dog, dog. You ain't nothing but a player getting valeted, running that whole wheel.
got one down on my toes, 10. Flewed out my boobs, so I'll put a cork in it. Love it when you be crying out when I'm corseted. I don't think you gon' make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. There's more sides to the story, I'ma tell everybody. Had your ass sitting courtside with your arm around me. Had your ass sitting first class with your burnt ass out in Abu Dhabi. Could've been what we should've been, but you lost a bet, now you got it from me.
Doja Cat mit Vegas, und da ist das weltberühmte Hound Dog zu hören, das eine schwarze Sängerin eingesungen hat, Big Mama Thornton, und dann wird es jetzt kompliziert. Das ist nämlich ein Stück, das zwei weiße Juden aus New York komponiert hatten, nämlich Lieber und Stoller, die so als Hitfabrik für R&B-Musikerinnen und Musiker der 50er Jahre wirkten. Also da war immer die Idee, da wird die schwarze Sängerin ausgebeutet, die für diesen Song sowieso kein Geld gesehen hat, sondern die Verlagsrechteinhaber. Aber das ist hier die Inspiration für Doja Cat, nicht Elvis, der weiße Junge, der ja wie ein Schwarzer singen konnte und dann doch Millionen einsammelte. Sam Phillips ist der Mann, der Elvis quasi entdeckt hat in Memphis. Der hat ja mal gesagt, das ist ein wahr gewordener Traum gewesen. Also ich wollte immer einen Jungen finden, einen Weißen, der singt wie ein Schwarzer, und damit könnte ich Millionen von Dollars machen. So ist es dann auch gekommen. Ein weißer Elvis hat Millionen mit schwarzer Musik gemacht. Rückt der Soundtrack da was gerade?
Also die Musik wie auch der Film, die bleiben da auffällig uneindeutig, was dieses ganze Verhältnis von Weiß und Schwarz, Rassentrennung, wo kommt die Inspiration des Rock'n'Roll her, was für eine Einstellung hatte Elvis eigentlich dazu, dieser Film und die Musik bleiben uneindeutig. Ich finde es zum Beispiel sehr auffällig, dass auf dem Soundtrack auch ein Song von Eminem zu finden ist, also der weiße Rapper, der mit schwarzer Musik so unglaublich erfolgreich geworden ist. Also man könnte ja sagen, Eminem, das Rap-Äquivalent zu Elvis. Das ist bestimmt kein Zufall, dass der auch auf diesem Soundtrack zu finden ist. Der Film selbst, der ist ja so eine komisch-mystische Geschichte, erzählt er am Anfang, dass Elvis im Gospel-Gottesdienst praktisch von Gott diese Musik so eingepflanzt bekommen hat und dass die Schwarzen, also die Schwarzen in Anführung, das völlig okay gefunden hätten, dass er den Rock'n'Roll weltbekannt macht. Aber vielleicht nochmal, also der Soundtrack, das ist der verlängerte Arm des Films und dient meiner Ansicht nach nur diesem generalstabsmäßigen Unterfangen, die Elvis-Maschine am Laufen zu halten und in neue Sphären zu lenken. Und deshalb ist er auch so uneindeutig. Da sollen solche Problemfelder mehr oder weniger vermieden werden.
Mhm. Noch ein Wort vielleicht zu den Coverversionen, die der Hauptdarsteller Austin Butler abliefert. Können die was?
Also das sind eigentlich die langweiligsten Songs auf diesem ganzen Soundtrack. Er singt zwar sehr laut und überzeugt, aber es gibt eigentlich wenig Gründe, warum man sich die jetzt so anhören sollte zu Hause. Im Film funktionieren die, klar, wir sehen ja, das ist nicht Elvis, der da spielt. Also wäre es vielleicht auch komisch, wenn man denen die Original-Elvis-Songs so reingetan hätte. Sie brennen oder sie versuchen so zu brennen, aber es ist so ein ganz kleines bisschen übertrieben. Die sind da drauf, aber die braucht wirklich eigentlich niemand.
Ich habe mir einmal angehört und ohne das Bild zu haben, also ich habe den Film leider noch nicht sehen können, ich musste lachen, weil es war so absurd, es war wie so eine Karikatur. Vielleicht funktioniert das im Film dann besser. Was denkst du, klappt das, Elvis auf diesem Weg nochmal einerseits an die alten Fans zu verkaufen und dann auch noch die nächste Generation zu gewinnen?
Ich glaube, das klappt, ja. Also vielleicht nicht den ganz alten, den ganz überzeugten Fans, da habe ich schon Stimmen gehört, die diesen Film abgrundtief schlecht finden und dementsprechend natürlich auch den Soundtrack. Aber diese ganze Geschichte so von Elvis, wie das jetzt neu aufbereitet wird und so, das wird die junge Generation auf jeden Fall ansprechen. Ich habe es auch schon bei TikTok gesehen.
Elvis, der Film von Baz Luhrmann, ab heute im Kino. Den Soundtrack gibt es jetzt nur digital. Ende Juli soll die CD folgen. Vinyl, so die Plattenfirma, vermutlich im Dezember, natürlich, zum Weihnachtsgeschäft. Genau. Fünffach Vinyl wahrscheinlich, in handgefertigter Kassette mit einem Mini-Elvis oder so noch beigelegt, damit also dann richtig was kostet und man auch richtig Geld verdient. Ja. Dankeschön, Martin Böttcher.
Danke auch.